Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Wir schreiben Mittwoch, den 16. November. In genau 4 Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar 2022. Es wird Zeit für die sagenumwobene WM-Spezialfolge.
Du sagst es, ich meine,
herzlich willkommen, ja.
Es haben viele Leute gefragt, wann ihr endlich kommt, jetzt ist es endlich soweit.
Ja, viele haben es gefordert, jetzt liefern wir ab.
Ja, und ich denke, es ist die Folge, auf die ich mich am meisten vorbereitet habe und auf die ich mich am meisten freue.
Ich habe mir gerade in der S-Bahn, ich komme gerade aus der Uni, noch überlegt, ob ich mir noch Notizen machen soll, habe ich tatsächlich gemacht, sind auf meinem Handy, mal wieder habe ich vergessen zu verstehen, dass mein Handy während der Aufzeichnung nicht zur Verfügung steht, egal, ich habe das alles im Kopf. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, um ins Thema reinzukommen. Die WM-Vergabe von Katar war 2010, da waren wir 11, 12. Wann wart ihr so, wie alt wart ihr so, wann habt ihr gecheckt? Okay, da findet jetzt eine nicht ganz unumstrittene WM statt in Katar. Wann kam dir das erste Mal in Berührung tatsächlich mit dem Thema?
Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich weiß noch, als es verkündet wurde, habe ich mich erstens ein bisschen gefreut, weil ich ein Land kennengelernt habe, was ich nicht kannte bis dahin. Ich meine, ich war 10 Jahre alt und dann gab es endlich ein Land mit Kuh für Stadt am Fluss.
Aber nur wenn du auf Englisch spielst.
No, und auf Spanisch.
Ah ja.
Mashallah.
Wie sagt man Katar auf Spanisch?
Katar.
Katar. Ich habe auch gelernt, man sagt nicht Katar, sondern Katar. Nee, Katar.
Nein, Katar.
Nee, man sagt lange vorne.
Nee, ist ein Kater. Nee, ist ein Cutter.
Cutter.
Cutter. So wie ein Paper Cutter.
Nee, man sagt Kater.
Wer sagt so?
Egal.
Also, das war jetzt richtig random, 30 Sekunden. Ich glaube, es heißt ja Cutter.
Ich glaube, es heißt Cutter.
Um auf deine Frage zurückzukommen. Nee, ich habe einen Kater ab und zu, aber das heißt Cutter. Ich denke, das erste Mal habe ich mitbekommen, dass es eine nicht ganz so normale WM ist. Kurz bevor die WM in Russland angefangen hat, denn das war ja auch eine umstrittene WM.
Aber die WM in Russland hat erst 2018 angefangen.
Ich weiß, aber...
Das heißt, du hast erst 2018 kapiert,
okay, ist ein schwieriger. Nach der EM.
Ja, aber die war ja wieder in Frankreich.
Genau, 2016 nach der EM in Frankreich kamen die ersten Reportagen auf ESPN, auf Gold TV, wie in Katar eigentlich die Lage gerade ist. Und ich meine, das ist 6 Jahre vor der WM.
Also ich muss sagen, ich glaube, dass es eher im Vorfeld von der WM von Brasilien geschehen ist. Weil da gab es nämlich auch schon Proteste, weil ja in Brasilien neben der Fußball-WM 2014 auch 2016 die Olympiade stattgefunden
hat. Olympische Spiele. Übrigens, Olympiade. Absolutes Klugscheißerwissen. Olympiade heißen die 4 Jahre zwischen den Olympischen Spielen.
Das Olympischen Spiele.
Wer wusste das hier? Hand hoch.
Kennt ihr das, wenn jemand was sagt und dann so denkt, ah, das wusste ich.
Ja. Früher in der Schule habe ich auch mal gesagt, so, das weiß ich, aber das. Jetzt habe ich es gelassen, weil es halt ein Klugscheißer ist.
Ja, ich möchte es nicht. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, unsere Hörenden wissen jetzt, es heißt Olympische Spiele. Okay,
aber also in dem Zuge. Genau, in dem Zuge gab es ja viel Kritik, weil ja dann auch wahnsinnig viel eben mit den Favelas, also mit den armen Vierteln und so weiter, dann wurden die auch teilweise zerstört oder so für den Bau von Sportstätten und so weiter. Und ich glaube, in dem Zuge ist einem bewusst geworden, dass in 8 Jahren auch nochmal in Katar werden stattfindet unter nochmal ähnlichen Bedingungen. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch dran, dass in einem Artikel, in einem Interview Philipp Lahm darüber gesagt hat, dass er froh ist, dass er da nicht mehr spielen muss. Auch allein schon wegen der Hitze. Ja, da ging das los, dass man sich überlegt hat, das ist ja in der Wüste, das ist unter komischen Bedingungen, das ist auch ein ganz merkwürdiger Start vielleicht und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, auch selber dann gemerkt, ich meine, war ja noch alt genug, 14, dass da irgendwas falsch läuft. So.
Ja, um meine eigene Frage für mich selber auch zu beantworten ist, ich weiß nicht mehr, wann genau zeitlich das bekannt gegeben wurde, dass die WM im Winter stattfindet.
Erst vor kurzem. Ich glaube, da ist bei mir angefangen.
Gar nicht so lang her. Also nicht 2014, weil da hat man erst realisiert, oh, das ist ja heiß. Weil da die ersten Clubs ins Trainingslager gegangen sind.
Ja.
Und die Bayern zum Beispiel sind dahin, Qatar Airways und so. Und dann haben die nämlich gemerkt, scheiße,
funktioniert ja gar nicht.
Du kannst da nicht spielen.
Und da muss ich dann erst sagen, habe ich dann erst so richtig kapiert, okay, die WM ist scheiße, das ist klar, das war davor schon klar, aber das Ausmaß der Scheißigkeit dieser WM wurde dann erst klar. Und das finde ich eigentlich die Perversion an dem Ganzen, dass man so lange gebraucht hat, um zu kapieren, das ist physisch, menschlich für die Spieler gar nicht umsetzbar.
These von mir ist auch, glaube ich, dass es tatsächlich ernst wurde, als die Leute gemerkt haben, dass es kein weiteres Sommermärchen gibt, sondern dass es ein Wintermärchen werden soll. Ich glaube, da haben die Leute gemerkt, scheiße, das kann ja gar nicht eine richtige WM werden. Genau. So, und dann kam erst überhaupt das öffentliche
Interesse. Guck mal, das sind auch die Deutschland-Fans.
Apropos Deutschland, das werden wir wahrscheinlich später noch anreden, aber ich weiß noch, in Peru und in Ecuador gibt es auch eine Deutschland-Fan-Community von Leuten, die jetzt nicht deutschstämmig oder gar Deutsche sind.
Das Thema stellen wir hinten, da werden wir
da noch dazu kommen. Darüber reden wir noch dazu. Guck, der Bre hält eine...
Also zur Aufklärung, wir schauen mal wieder Fußball nebenher, wie immer bei einer Aufzeichnung. Heute spielt Deutschland gegen den Oman. Das ist noch kein Teil der Weltmeisterschaft, deshalb schaue ich das noch an. Und ich, da kommen wir jetzt direkt zum Thema, habe für mich entschieden, ich boykottiere die WM. In Gänze, ich werde kein Spiel anschauen, ich werde keine Highlights anschauen.
Deutschland steht im Finale.
Scheißegal, ich werde nichts davon anschauen.
Also wie die Italiener.
So wie die Italiener halt. Ja. Genau, und Noah, wie dein Stand ist?
Wirklich schwierig. Ich glaube auch, dass ich es nicht schauen werde, ehrlich gesagt. Aber ich habe, Hannes hat das mir auch vor ein paar Tagen nochmal gesagt, wir haben gestern telefoniert, dass ich das, also ich werde so handhaben, dass wenn ich zufälligerweise auf ein Spiel stoße, es auch nicht jetzt wegschauen werde. Also ich werde da, glaube ich, recht liberal sein, falls es zufällig passiert, aber im Großen und Ganzen dann auch nicht schauen, also ganz ehrlich. Ich werde irgendwie schauen, dass es irgendwie Alternativveranstaltungen gibt nebenher und ja, eben.
Du, ich lade dich gerne ein, wir können Skispringen schauen, ja. Wir können Biathlon schauen. Du.
Können wir gerne machen.
Wir können
aber ich muss ehrlich sagen, ich bin traurig, weil ich freue mich auf diese WM, trotz allem, auf den Fußball freue ich mich eigentlich schon. Hannes hat es auch, ich will ja nicht alles wegnehmen, was du gesagt hast. Es wird die letzte WM von Messi und Ronaldo, von den größten Fußballern, die wir je gesehen haben. Es wird eine tolle WM mit jungen Spielern. Und ja, es ist einfach wirklich, also um meinen Satz noch zu Ende zu bringen, es ist traurig, es ist tragisch, es ist dramatisch.
Ja.
3T. Und
nur um den Punkt der Traurigkeit aufzugreifen, ich münze das alles um in noch größere Vorfreude, dass wir jetzt nicht mal mehr 2 Jahre warten müssen auf eine EM in Deutschland, wo wir in die Stadien gehen können.
Und es ein Gender Pay Gap gibt in Deutschland.
Und wir haben hier Top-Bedingungen für ein Top-Turnier, wo wir genauso hochklassigen Fußball schauen können. Wahrscheinlich noch viel hochklassigeren als den wir da jetzt geboten bekommen.
Ja, aber ich finde, das ist tatsächlich entkoppelt jetzt von der Situation, die wir jetzt haben, muss ich ehrlich gestehen. Also klar, ich freue mich...
Nein, ich wollte nur diesen Punkt aufgleichen, dass du sagst, du freust dich eigentlich, du findest es schade.
Dass ja, klar.
In den Umständen jetzt, ja. Genau, und ich münze es dann eben in noch mehr Vorfreude auf die EM in 2 Jahren um. Um die Runde zu vervollständigen, Hannes wird die WM nicht boykottieren.
Das
ist deine Entscheidung.
Weil er es verraten, ich werde die WM in Katar nicht aktiv boykottieren, wie Noah auch schon gesagt hat, wir haben gestern telefoniert. Und ich würde es genauso wie er
handhaben. Das nennt sich hier unerlaubte Absprachen, die er hier macht.
Du bist nicht in den Gruppencall gegangen,
selber schuld. Er hat uns alle angerufen.
Ja.
Was hast du gestern um 20 Uhr gemacht, Bruder?
Ja, ich habe Raclette gegessen.
Okay, ja.
Das ist schon eine Ausrede.
Stark. Also wir können ja zum Beispiel, was wir machen können, immer wenn Deutschland spielt, Raclette-Essen treffen und einen Film schauen nebenher. Fände ich zum Beispiel geil.
Okay, dazu sage ich auch noch was gleich.
Hannes hat...
Also ganz kurz, warte, verrat
doch nicht. Machen.
Genau, ich will meinen Punkt fertig machen.
Wenn du weitersprechen möchtest.
Ich werde die WM in Katar nicht aktiv boykottieren. Ich werde es genauso handhaben wie Noah. Wenn ich irgendwo vorbeilaufe und es kommt gerade ein packendes Spiel, dann werde ich nicht wegschauen. Ich werde auch nicht in einem Raum sitzen mit Leuten, die machen die WM, ein WM-Spiel an und ich verlasse den Raum. Ich werde mir aber jetzt nicht das Genick brechen, um Spiele zu sehen. Wenn wir jetzt das Jahr 2010 schreiben würden und die WM ist in Südafrika und ich bin 11 Jahre alt, ich weiß noch, da habe ich um 5.30 Uhr Südkorea gegen Argentinien gesehen. Ich habe nichts mit beiden Ländern zu tun, aber ich habe es mir angeschaut. 2014 hat USA gegen Algerien gespielt um 11.30 Uhr. Ich hatte Schule, ich habe Schule geschwänzt. Ich habe den Mordsanschiss bekommen. Aber jetzt werde ich mir das Genick nicht dafür brechen, wenn die Spiele laufen und ich komme gerade vorbei, schaue ich es mir an. Mhm. Die meisten Gruppenspiele der Deutschen sind eh für mich nicht anzuschauen von der Zeit her. Beim ersten Spiel arbeite ich gerade, ich glaube, das ist um 14 Uhr.
Ja.
Beim nächsten Spiel sitze ich im Zug und beim dritten Spiel weiß ich auch nicht.
Aber also ich glaube, genau, das ist jetzt auch nicht relevant, wo du jetzt
da bist. Ich hab jetzt für mich die Entscheidung getroffen, ich werde es aktiv nicht schauen, was mir auch, genau wie Noah und dir auch, weil auch wenn du es nicht sagst, es tut schon weh.
Null!
Nee, doch, Bro, es tut schon weh. Es ist eine WM mit Spielern, die nie mehr auf einer so großen Bühne spielen werden. Es ist eine WM mit jungen Spielern, die sich zum ersten Mal auf einer großen Bühne präsentieren und es tut als Fußballfan.
Ja.
Natürlich kann man jetzt bei dieser WM Menschenrechte und die ganze Lage drumherum nicht ausklammern, aber wenn du dir kurz eine Sekunde das wegdenkst, denkst du dir, oh scheiße, ich würde mir diese WM schon gerne anschauen, auch allein wegen des Fußballes.
Ja.
Aber alles drumherum erlaubt es natürlich einem normalen Menschen mit einem normalen Verstand nicht, diese WM anzuschauen.
Aber für mich gilt der Punkt, also ich hatte diese Traurigkeit viel schlimmer im Sommer. diesen Juni, ja. Juli, ja, saß ich dran, jetzt wäre eine WM, jetzt hätte ich Bock. Da war ich sauer, jetzt wäre ich. Ja. Jetzt warte, ich möchte noch ganz viele Punkte von dir aufgreifen. Deshalb, wir haben im Vorhinein gesagt, wir lassen uns heute ausreden. Wir sind halt richtig in einem Triell.
Darf ich was Witziges sagen? Es ist nichts Böses, nur was Witziges. Walle war in der Zeit, wo eigentlich die WM angefangen hätte, zu Besuch in Konstanz, hat bei mir übernachtet.
Ja, wir haben, und alle Highlights,
wir haben uns alle Highlights angeschaut von der WM 2006.
Ja. Und dann nochmal das Sommermärchen.
Und das Sommermärchenfilm, ja, ja.
Und da war ich traurig. Nicht jetzt. Jetzt bin ich, jetzt ist Winter. Jetzt will ich Skifahren gehen. Ich will auf dem Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken. Ich will jetzt keine WM schauen. Es kommt eh kein WM-Feeling auf. Es ist nicht traurig. Auch den Punkt mit den Spielern. Ja, okay, es ist die letzte WM von Ronaldo und Messi, aber hey, wie viele Turniere von Ronaldo, Messi, Neuer, Müller haben wir denn schon gesehen? In ihrer Hochzeit sind sie doch jetzt eh nicht mehr. Und wenn wir jetzt hier sehen, in Mokoko oder whatever, klar, seine erste WM, aber wir werden noch 4 WMs von ihm sehen.
Maybe.
Also wir verpassen noch nichts an doch. Sich. So, den Punkt sehe ich auch nicht. Jetzt dann noch zu eurem, das ist so ein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so hingedeichselt, so damit meine eigene, dass damit eure eigene Moral so quasi damit d'accord ist, dass ihr am Ende des Tages doch schaut, wenn ihr sagt, ja, wenn ich vorbeilaufe, dann schaue ich es halt an. Euch ist aber bewusst, dass die Einschaltquote interessiert es nicht, ob ihr euch da jetzt um 5.30 Uhr einen Wecker für stellt oder ob ihr jetzt halt einfach gerade vorbeiseppt und schaut. Ihr schaut. Das ändert nichts an der Tatsache so. Und ob ihr jetzt hinterher sagt, ja gut, das interessiert ja die Einschaltquote nicht, mit welchem Aufwand du das jetzt anschaust. Fakt ist, du schaust es.
Ist ja eine technische, also jetzt mal kurz eine technische Frage. Also es ist ein Unterschied. Natürlich, wenn ich jetzt auf meinem Rechner aktiv ARD live eingebe und dann das Spiel schaue, zählt das als Watch, als View. Ne, als jemand, ne?
Ja, aber
das wenn ich jetzt aber jetzt habe ich zwar nicht, aber ich wenn ich jetzt über Kabel oder so schauen würde, ne, dann wird das nicht dazu zählen. Weil das könnte man nicht messen.
Ob aber eine Einschaltquote ist eine Einschaltquote.
Nein, das
ist eine
Umfrage. Ne, aber das hat ja nichts mit der tatsächlichen Einschaltquote zu tun.
Ganz kurz, deine Einschaltquote-Theorie fällt ja auch in dem Moment, wo ich zum Beispiel hier im Hofbräuhaus am Alexanderplatz weiß ich, dass die WM gezeigt wird. Wenn ich da vorbeilaufe und die haben draußen Bildschirme aufgebaut, wie sie jetzt geplant haben, und da kurz hinpieke, dann hat es ja nichts mit der Einschaltquote zu tun. Der Fernseher läuft ja so oder so.
Ja genau, aber der Fernseher läuft eben nicht mehr, wenn sich da eben niemand mehr hinsetzt und du sagt, okay, ich setze mich dann nicht mehr hin.
Du kriegst es in einem Land mit 84 Millionen Menschen nicht hin, alle diese WM zu boykottieren.
Aber schau doch die Liste an. Es gibt eine Instagram-Page, Boykott Katar, die haben unzählige Bars und Fußballkneipen dazu aufgerufen, eben nicht die WM zu zeigen.
Ja, ist auch genau. Gut so.
Und es gibt unzählige, die da mitgezogen sind. Und je mehr Leute, eben je größer das Interesse der Leute ist zu sagen, okay, wir boykottieren die WM, desto mehr... So wie das Hofbräuhaus und whatever sagen, dann okay, dann zeigen wir das auch nicht. Und damit, das ist ja das einzige Mittel, was wir haben, um zu signalisieren, hey, wir sind die Fußballfans, wir sind die Base, das ist unser Sport. Der gehört uns und nicht Gianni Infantino und nicht dem Emir von Katar und whatever. Das ist unser Sport. Wenn wir das nicht schauen, das ist das einzige Mittel, das wir zur Verfügung haben.
Okay, ich verstehe deinen Punkt. Im Gegensatz zu dir bin ich ein Mensch, der ab und zu versucht, die Leute, die eine entgegengesetzte Meinung haben, zu verstehen.
Ich verstehe deine Meinung zu 100%. Okay,
warte, du sagst, du boykottierst die WM in Katar, damit die Leute oben...
Die oben?
Es geht eigentlich nur genau. Um die Hackfresse von Gianni Infantino.
Also ganz kurz, das ist der Typ... The most punchable face der Welt hat, das ist uns allen klar. Und der Typ tut im Sport schlecht und im Fußball schlecht. The most
punchable personality.
Ja, also ein absoluter Haiwan. Nee, meine Frage ist, Walle, wie weit gehst du mit deinem Boykott? Im Achtelfinale der Champions League spielen im Februar Bayern gegen PSG.
Ja.
PSG wird von Katar besitzt.
Ja.
Und Bayern wird von Katar.
Wird besitzt.
Wird besitzt. und Bayern wird Hans. Finanziert von Qatar Airways.
Genau.
Schaust du das Spiel nicht?
Das ist ein Unterschied. Ein Riesenunterschied.
Wieso?
Weil das Spiel nicht mitten in der Wüste stattfindet, wofür Abertausende von Menschen gestorben sind. Es ist ein Riesenunterschied. Um das WM-Spiel nachher Gruppenspiel Deutschland-Japan zu schauen, sind für den Bau eines Stadions zum Schnitt, whatever, es sind, glaube ich, nach letzten Schätzungen 15.000 ArbeitsmigrantInnen gestorben.
6.500.
Nee, das war die erste Schätzung von dem Guardian und die letzten Schätzungen von Human Rights Watch sind 15.000.
Okay.
So, und kannst du jetzt ausrechnen, für den Bau von 6 Stadien und die Renovierung von 2 Stadien und den Bau einer U-Bahn und Infrastruktur und whatever. Kannst du mal ausrechnen, wie viele Leute für dieses Stadion gestorben
sind? Ja, ganz kurz, das wollen... Also
will das ich ist doch ein Unterschied. Deshalb, du kannst doch deshalb nicht gleichsetzen, dass das Achtelfinale von einem Traditionsclub wie dem FC Bayern München, der jetzt momentan eben als Momentaufnahme einen Sponsor Qatar Airways hat und PSG, da können wir nachher auch noch drüber reden, eben als Anteilseigner den katarischen Staatsfonds hat. Dieses Spiel an sich kannst du doch nicht vergleichen mit dem Spiel in der Wüste.
Okay, zwei Dinge. Du hast gerade zwei verschiedene Argumente eingeführt. Ich habe dich eigentlich nur gefragt, weil du meintest, du willst den Leuten oben zeigen, also du willst es halt der FIFA und dem katarischen Staat zeigen, hey, ihr habt meinen Sport entführt, ich mache das nicht mit und deswegen gucke ich. Deswegen habe ich gefragt, was mit dem Spiel PSG Bayern ist. Und dann hast du das Argument mit dem toten Gast.
Genau, also da kann ich für mich sagen...
Ich denke, die Tatsache, dass Leute sterben mussten beim Bau dieser Stadien, ist absolut scheiße. Es ist menschenrechtswidrig, es ist eine absolute Katastrophe und das wird auch keinen Fall irgendjemand in diesem Podcast verteidigen. Ich glaube, es gibt niemanden, der so dreist ist, das verteidigen zu können. Das ist mir klar. Aber das Einzige, was ich gefragt habe, ist, wie weit gehst du? Und du hast jetzt gemeint, okay, du schaust dir sowas an, weil es nicht dasselbe ist.
Genau, also ich kann dir sagen, um die Frage zu beantworten, wie weit gehe ich, die Grenze ist da gezogen, indem eben die Champions League die Tradition hat, in Europa ausgetragen zu werden, zwischen den besten Vereinen in ganz Europa. Und damit wird er nicht gebrochen. Es ist ein Spiel, das in Europa ausgetragen wird, zwischen zwei der besten Vereine in Europa. So, und das wird in Europa zu den ganz normalen Bedingungen, wie wir es bisher immer hatten, wird das Spiel ausgetragen. Es wird ein Hin- und Rückspiel geben und so ist es. Dass da auch nicht alles richtig ist, dass wir über Jahre Gazprom als Hauptsponsor von der Champions League hatten, ist auch nicht richtig. Das verstehe ich zu 100%.
Und das
Schalke hat über Jahre Gazprom als Hauptsponsor von Schalke. Das ist ja,
ja, aber wenn wir jetzt wir müssen noch machen jetzt hier.
Nee,
das der Vergleich hinkt wie.
Ja, eben. Also, da muss ich jetzt auch mal wirklich,
kann mir das jetzt auch nicht anhören, 5 Minuten lang. Es ist einfach falsch, den Vergleich zu ziehen. Der Vergleich ist doch mit anderen FIFA-WMs, die in kritischen Staaten, in Staaten mit einem nicht so hohen Entwicklungsindex oder in Staaten, die vielleicht autoritär sind. Das muss man vergleichen. Argentinien 78 zum Beispiel in der Diktatur, in der Militärdiktatur. Das ist auch, kann man auch miteinander mit Katar vergleichen, autoritärer Staat.
Das können wir auch gerne machen, aber ich finde, den Vergleich können wir schnell abschließen, wenn wir den einfach noch nicht gelebt haben.
Aber ich versuche doch jetzt nur, um dieses Argument zu ergriffen und zu sagen, ja, PSG Bayern schaust du wieder. Quatsch. Also sorry, das ist Quatsch. Wenn das Achtelfinale zum Beispiel, sie planen ja so wie diese NFL dann plötzlich in anderen Ländern, in anderen Staaten, in anderen Kontinenten stattfinden zu lassen. Ich sehe das schon in China kommen, ich sehe das schon in Katar kommen. Irgendwann ist das DFB-Pokalfinale vielleicht mal in Abu Dhabi oder so. Das sind ja dann Fragen, wo man sich dann wieder gleichstellen muss, weil da die Stadien wieder gebaut worden sind unter horrenden Menschenrechtsverletzungen.
Und unter fußballunfreundlichen Bedingungen Fußball gespielt wird.
Genau, genau. Deshalb finde ich den Vergleich der Hint. Sorry. Aber, also, ja, nee, also wirklich.
Also das ist Quatsch, man muss da
irgendwie aber trotzdem,
aber wir können
auf der anderen machen. Seite, um jetzt nochmal, damit ich jetzt nicht, ich will ja auch ein bisschen so, ich stehe auch so ein bisschen dazwischen ja bei euch, um jetzt nochmal auf der anderen Seite zu sagen, klar, das Argument ein Zeichen zu setzen und der FIFA zu zeigen, ja Leute, uns juckt's nicht, wenn ihr solche WM, wenn ihr WMs in solche Länder verfrachtet, finde ich, ist absolut richtig und ist absolut notwendig, aber ich glaube, sie haben es schon gecheckt. Ich glaube, so krass wie dieser skandalöse Aufschrei, ich glaube, das haben die schon gecheckt.
Da geht dazwischen.
Nee, ich gehe auch dazwischen. Welchen skandalösen Aufschrei gab es denn? Von wem?
Okay, alle europäischen Medien, alle großen europäischen Medien echauffieren sich darüber. Es hat diese WM-Vergabe hat viel mehr noch die Justiz angestachelt, zu hinterfragen, wie diese ganzen Entscheidungen überhaupt zustande kommen.
Genau.
FIFA-Strukturen wurden umgeworfen, also ist schon sehr viel passiert. Mhm. Ich gehe trotzdem dazwischen. Sie lernen es trotzdem nicht.
Ja,
FIFA ähnelt einer Mafia-Organisation. Das sind Geschäftsmänner.
Nein, es sind Verbrecher.
Die interessiert das
teilweise. Nee,
auch Geschäftsmänner.
Die
interessiert das am Ende des Tages nicht, ob wir uns jetzt darüber echauffieren oder nicht. Wenn am Ende da trotzdem auf der Habenseite
weniger steht als
ganz, ganz viele Millionen, Milliarden Dollar Einnahmen stehen und auf der Nicht-Haben-Seite steht halt, ja gut, wir wurden halt öffentlich kritisiert, dann ist das denen scheißegal und findet die nächste WM nämlich auf dem Mond
statt. Darf ich dich kurz was fragen? Weißt du, für welche WM am meisten TV-Gelder geflossen sind bisher?
Nee.
Katar 2022.
Ja eben, und das ist ja das Traurige.
Ja, diesen großen Aufschrei, du hast recht, die FIFA hat sich geändert, die haben ihre Statuten auch verändert und bla bla, sind jetzt noch krimineller Verein, als sie es früher waren.
Nee, das
aber der ganz große Aufschrei, den ich vermisse und weshalb ich auch viele Aussagen von Spielern wie zum Beispiel Goretzka ein bisschen belächle, ist die Tatsache, dass alle Nationen hinfahren.
Ja, das ist der Joke, ne? Im Prinzip müssten sich alle Fußballverbände halt aus der FIFA raus, ne? Das ist die einzige Lösung. Okay. Aber das ist doch jetzt Utopismus hier.
Und wie haben sie es gelöst? Okay, aber wie haben sie es gelöst? Sie haben das gelöst, indem es gab eine Verbandschefin. Es gab die Verbandschefin vom dänischen Fußballverband, die die Vergabe auf der, wie nennt sich das, was irgendeine Sitzung, wo halt alle Fußballverbandsvertreter da waren, keine Ahnung, hat sie sich als einzige vorne hingestellt, auch übrigens die einzige Frau, die den Fußballverband vertritt, hat sich hingestellt und hat diese Vergabe an der WM in Katar kritisiert. Und sie wurde darauf, hat sie einen Rüffel von allen anderen Verbandschefs bekommen, aber aufs Übelste. Die haben einfach nur, ganz ehrlich, die haben die doch alle einfach nur bezahlt. Das ist halt einfach nur crazy. Und Lobbyarbeit betrieben und whatever.
Ich glaube, das bezweifelt keiner. Ja,
ja eben. Und deshalb, natürlich fahren die Fußballverbände dahin. Die wollen doch auch Geld verdienen.
Aber ich glaube, der FIFA kann es doch nicht gefallen, dass zwei bis fünf Jahre vor dieser scheiß WM tausende Leute berichten, dass es dauernd Probleme gibt. Skandale können der FIFA nicht recht sein. Nicht so in diesem Ausmaß, meiner
Meinung nach. Da gibt es den ganz klassischen Satz, jede PR ist gute PR.
Ich glaube, wenn du jetzt einen FIFA-Funktionär fragen würdest und fragen, sind dir diese Skandale recht, dann wird der Nein sagen. Er würde es verhindern
wollen. Aber ganz kurz, ich denke, weil bevor du deinen Gedanken aussprichst, was du gerade gesagt hast, keine PR ist schlechte PR. Ich könnte mir denken, ich weiß nicht, wie es ist, ich habe noch niemanden getroffen, der so ist, aber es leben ja 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wahrscheinlich gibt es eine oder zwei Personen.
Seit Dienstag 8 Milliarden.
Oh, haben die es geknackt?
Ja.
Mashallah. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Mensch auf dieser Welt, der sich diese WM anschaut mit dem Hintergedanke, oh, ich schaue mir mal an, wie es wirklich ist. Denkt ihr nicht?
Wie meinst du, ich schaue mir an, wie es wirklich ist?
Also ich gucke mir das mal an, so die ganze Berichterstattung über Katar und ich verfolge die Spiele in Katar, denn ich will sehen, wie diese Stadien sind, die jetzt irgendwie mit deutscher Kühlungstechnik funktionieren. Ich will mir die Spiele anschauen. Ja, ja. Also das nur im Hintergrund so, es gibt keine schlechte PR, sondern jede PR ist eine gute PR.
Ja.
Das wird die Einschaltquoten nicht schlechter machen, nur dass es so viele Skandale gab.
Also
ich
will auch gar nicht wissen, wie viel die FIFA jetzt mit dieser Netflix-Exklusiv-Mini-Doku verdient hat. Da kam letzte Woche kam eine Netflix-Doku über die FIFA raus.
Sehr empfehlenswert, gute Doku.
Das ist extrem gut, aber da saß ja wirklich... Das Who is Who der FIFA hat da Interviews gegeben und offen darüber gesprochen. Der Cheforganisator von der Katar WM, Sepp Blatter, hat da gesprochen. Gianni Infantino hat gesprochen.
Das ist auch
unglaublich, wie die haben jeden vor die Kamera bekommen, den du normalerweise nie vor die Kamera bekommst. Deshalb, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da geflossen ist. Das heißt, die haben ja in irgendeiner Hinsicht auch davon profitiert.
Ja,
aber ich sehe doch deinen Punkt. Es geht doch darum, dass die WM werden zu lassen, die am wenigsten Einnahmen gebracht haben. Weil dann, das ist dann...
Ist schon vorbei!
Nein. Aber Markenartikel und solche Sachen.
Ja, genau. Es geht nicht nur darum, sondern es geht halt jetzt am Ende des Tages einfach um die Einschaltquoten, um das möglichst bringt, weil das ist unser Ding, was wir machen können.
Das ist unser Ding, ja, aber nur um ganz kurz, es kann nicht mehr die WM sein, die am wenigsten einbringt, weil alle Eintrittskarten verkauft sind. Es wurden über 3 Millionen Tickets verkauft.
Aber wir wissen, an wen wurden die Eintrittskarten verkauft. Der Staat Katar hat unzähligen holländischen Fans die Flüge, Hotels und Eintrittskarten bezahlt, damit die ihren ganzen Fanclubs nach Katar schiffen.
Verstehe.
Das ist doch Schmarrn.
Es ist Schmarrn. Es ist alles eine Riesenshow. Das merkst du ja schon an diesen Fans, die keine Fans sind.
Und das ist mein nächstes Argument. Klar, wir haben jetzt über die Menschenrechte gesprochen, da sind wir uns eh einig. Deshalb, ich finde, das Thema können wir auch ausklammern. Man kann auch sagen, es ist Doppelmoral, weil auch Menschenrechtsverletzungen in Brasilien und Südafrika stattgefunden haben. Ja, okay.
Aber nicht so systematisch.
Genau, nicht so systematisch, nicht in diesem
Ausmaß. In Kauf genommen, mehr oder weniger.
Genau.
Es wurde in Kauf genommen.
Und es wurde toleriert.
Genau, also das finde ich halt von diesen ganzen... Also ganz kurz, das würde ich gerne ansprechen. Ich mache damit vielleicht ein kleines Fass auf. Aber die meisten Protestaktionen starten in Industriestaaten, wie zum Beispiel Deutschland, die jahrelang über Jahrhunderte irgendwelche Art von systematischer Diskriminierung und Ausbeutung von Mitarbeitern in anderen Ländern toleriert haben, wie zum Beispiel chinesische Arbeiter an VW-Werken in China und so und so. Und jetzt, wo irgendeine Linie überschritten ist, fangen wir Europäer an mit dem großen, oh, wir können das nicht gucken und kritisieren dann andere kleine Fußballnationen und schauen.
Wir kritisieren keine anderen Fußballnationen, die das schauen. Das überlässt ja jeder jedem, der das anschaut oder nicht. Aber das ist ja klar, dass wir jetzt in der Position sind, Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren, weil wir halt eben am weitesten entwickelt sind. Ich meine, wir haben Deutschland halt auch extreme Menschenrechtsverletzungen hinter sich. Ja. Also man denke mal nur an die deutsche Geschichte. Das ist halt einfach nur, das hatten wir halt schon hinter uns. Das ist halt einfach nur eine Entwicklung. Und deshalb kann man das ja, nur weil wir die Geschichte schon hinter uns haben, heißt das doch nicht, dass wir zu denen sagen können, okay, ihr dürft die gleichen Fehler jetzt nochmal machen.
Ja, und vor allem, also es geht doch auch darum, zu sagen, dass diese Menschenrechtsverletzung auch natürlich in einem Ausmaß passiert sind, die ja nicht in den anderen Ländern so passiert sind. Nee, wenn wir jetzt also über diese
so ein Ausmaß gab es noch nie. So ein Ausmaß gab es noch nicht. Wir können ja mal kurz die kritischen WM-Turniere nennen. Es waren jetzt in den letzten Jahren vor allem Südafrika und Brasilien.
Und Russland. Russland hat 2014 Russland. Die Krim überfallen.
Wollte gerade sagen.
Also auch 4 Jahre später war da eine WM.
Ja, genau, also das ist ja, aber ich glaube, der springende Punkt ist doch, dass natürlich die europäischen Industriestaaten, insbesondere die westlichen Demokratien, an Überheblichkeit und Heuchlerei kaum zu übertreffen sind.
Komplett.
Auf jeden Fall. Die Industriestaaten sind historisch betrachtet die Staaten, die am meisten CO2 ausgestoßen haben. Wir haben mit dem Kolonialismus unseren Reichtum begründet und haben in der geografischen Lotterie gewonnen.
Ja, komplett.
Dann ist es ja klar und das ist deshalb auch so ärgerlich und das ist auch unglaublich ironisch, dass wir hier so heuchlerisch dann solche Sachen verurteilen. Und,
aber rechtfertigt das?
Ja,
rechtfertigt das?
Nein, natürlich nicht.
Für ein
nicht.
Sportevent Menschenleben draufgehen.
Nein, es rechtfertigt das überhaupt nicht und es rechtfertigt auch nicht das, letztlich zu sagen, ja, wir schauen es trotzdem oder wir sind auf anderen Stellen genauso schuld.
Sind wir.
Ich glaube, dass Fußball und gerade in Deutschland, wie wir reden jetzt ja über die deutsche Situation, weil ich die anderen nicht so gut kenne, die anderen Situationen, die anderen Inländern.
Ich berichte danach über die Situation.
Ja, genau, das ist vielleicht auch ein spannender Aspekt. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass man mit der Weltmeisterschaft, dem Sommermärchen, ein extrem emotionales Erlebnis verbindet. Und das eben dadurch, dass es im Winter ist und dadurch gleichzeitig diese makabre Bayergeschmack, der da mit sich kommt, mit diesen Menschenrechtsverletzungen, einfach nicht mehr tolerieren kann. Und weil eben Fußball so ein emotionaler Sport ist, ist man dann nochmal viel mehr dahinter. Es wird mehr darüber berichtet, es betrifft mehr Menschen. Und ich sag's mal ganz ehrlich, es interessiert mehr Menschen. Ja. Als wenn jetzt, ja gut, der Pullover wurde vielleicht auch von schlecht bezahlten ArbeiterInnen hergestellt.
Nee, der ist von VD, der nicht.
Der nicht zum Glück, ne?
Es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Hersteller, wie andere.
Aber ich glaube letztendlich interessiert es halt mehr Leute.
Wie zum Beispiel die, in denen viele von uns oft gekleidet sind.
Ja, natürlich. Ja. Das ist ja aber... Da kann man jetzt auch sagen, klar, es ist Doppelmoral zu sagen, ich schaue nicht die WM, kaufe dafür aber bei H&M ein. Das ist doch aber ein ganz anderer Fakt. Das eine ist halt einfach nur ein Produkt der Globalisierung, dass wir eben die Möglichkeiten haben, im Ausland billig zu produzieren und das dann in Deutschland auch billig zu kaufen. Mhm. Das ist ja ein Endprodukt der Globalisierung. Das ist ja eine über Jahrzehnte lange Entwicklung, in der wir jetzt eben gerade sind. Und ich habe ja die Alternativen. Ich muss ja nicht zu H&M. Ich kann mir ja auch Fairtrade-Klamotten kaufen. Ich kann mir Fairtrade-Schokolade kaufen, wo auf der kompletten Lieferkette im Optimalfall alles fair abläuft. Aber bei der WM habe ich ja keine Entscheidung. Es gibt ja keine Alternative. Mir wurde die Entscheidung abgenommen, dieses Produkt gibt es jetzt nur noch in dieser Form zu konsumieren. Und das ist doch ein Riesenunterschied, ob ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt halt bei H&M für 10 Euro anstelle des fair gehandelten T-Shirts für 45 Euro. Das ist halt auch eine ökonomische Entscheidung. Okay. Also am Ende des Tages, glaube ich, wenn jeder die finanziellen Mittel hätte, die besseren Produkte zu kaufen, würde es ja machen.
Also mal ganz davon abgesehen, dass die ganze Debatte um Fairtrade eigentlich auch ein extremes Greenwashing ist, das können wir mal anders ansprechen, aber eigentlich nicht, wir sind ein Fußball-Podcast, würde ich kurz in die Runde werfen, dass wir als deutsche Fußballfans uns eigentlich keine so großen Gedanken machen müssen über die WM, weil unsere Elf eh nach 3 Spielen ausscheidet, weil wir gerade einen richtigen Schmarrn gegen Oman zusammenkicken. Also ist eh
nur als Randnotiz.
Genau, also nur als Randnotiz. Wir müssen uns überhaupt keine Gedanken machen.
Wir werden Weltmeister.
Also wir werden, nee, nein.
Wir können ja gleich noch zum Sportlichen kommen, aber ich würde eigentlich nur ein paar Punkte gerne
ausdiskutieren. Genau, also ich habe einen Punkt, den ich gerne erwähnen würde. Wie viele von euch wissen, die uns zuhören, in meiner Brust schlagen ja 2 Herzen. Das eine ist ein deutsches Herz und das andere ist das ecuadorianische Herz. Ecuador,
Peru,
genau, Peru und Bolivien auch, aber die 2 Pässe, die ich besitze, sind Deutsch und
Ecuador. Ich habe richtig viele Herzen.
Ich habe richtig viele Herzen.
Kann man spenden.
Eins sitzt in Paris. also wie gesagt, mein ecuadorianisches Herz freut sich um 1000-mal mehr als mein deutsches Herz auf dieser WM, weil Ecuador keine erfolgreiche Fußballnation ist, in dem Sinne, dass es erst unsere vierte WM-Teilnahme ist, in dem Sinne, dass in Ecuador sportliche Erfolge wirklich Tagesnachrichten sind. In Deutschland, wenn wir es zum Beispiel mit den Olympischen Spielen vergleichen, keine Ahnung, wie viele Medaillen Deutschland gewonnen hat. Sagen wir mal 30, 40, wie viele Gold, Zverev, dann unsere Achterruder, wie immer. Sagen wir mal 10 Goldmedaillen. Wurden empfangen in Schloss Bellevue wahrscheinlich, alles schön. In Ecuador wurden von unseren 3 Medaillengewinnern fast Nationalfeiertage draus gemacht. Und so ist jetzt auch gerade die Stimmung vor der WM. Die Leute bauen Public Viewing auf. Die Leute freuen sich. Die Leute sind wirklich in Ekstase. Auch meine Freunde, die jetzt aus demselben Bildungshintergrund wie ich kommen, in der Hinsicht, dass wir verstehen können, wie schlimm die Menschenrechtslage für die Gastarbeiter war in Katar und auch immer noch ist, freuen sich auf dieses Turnier nur vor dem Hintergrund, dass halt Ecuador noch nie die Möglichkeit oder selten die Möglichkeit hatte, sich so auf der Fußballbühne zu präsentieren und jetzt noch meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Es kümmert sich niemand um Ecuador. Okay, Ecuador ist ein kleines Land zwischen Kolumbien und Peru. Es sind riesige Länder in Lateinamerika. Ecuador ist recht klein, hat die Galapagos. Wir sind Weltexporteure in Bananen, Shrimps, Rosen. Aber jetzt hat endlich Ecuador die Möglichkeit und spielt das Eröffnungsspiel einer WM. Ihr wisst natürlich nicht, wie groß das in Ecuador ist.
Natürlich ist das riesig. Und es gibt ist auch noch unfassbar, es gibt zig andere Nationen. Es gibt auch den Senegal, für den ist das auch eine Riesen-WM.
Ja.
Das sind doch Nationen und Menschen, denen ich das gar nicht abspreche. Weil die nicht in dieser luxuriösen Situation sind, wie wir zu sagen, okay, wir spielen doch in 2 Jahren eh wieder EM. Wir spielen doch in 4 Jahren eh wieder Weltmeisterschaft. Ich habe in meinem Leben schon, was weiß ich, wie viele Weltmeisterschaften jetzt gesehen.
Ja.
Wir sind doch die, wir sind auch nachher, weißt du, ich weiß jetzt nicht, ob die FIFA sich darum schert, wie die politische Lage in Ecuador zu Katar ist. Also wie geil die das jetzt da alle finden. Ich glaube, das bockt die nicht. Das
bockt die auch nicht
hier. Die bockt das nur, was hier in Europa und was in Nordamerika
da ist. Ja, aber die Amerikaner schauen alle. Die konsumieren das Ding wie
Hollywood. Ja, weil das für die Amerikaner auch ein Riesending ist und weil die Amerikaner zu sowas auch nochmal einen ganz anderen Bezug haben. Für die Kanadier ist es auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren die erste WM. Natürlich schauen die das alle an. Ich verstehe auch jeden Spieler, der da hingeht. Ich möchte das auch. Ich würde niemals zu irgendeinem Spieler, selbst wenn es so ein altgediener Spieler ist wie Thomas Müller, der auch schon 3 WMs gespielt hat, dem würde ich auch nicht sagen, nee, fahr da jetzt bitte nicht hin. Das ist ein Sportler, der hat sein ganzes Leben, seine ganze Jugend nur diesem Sport untergeordnet und das ist nun mal das Größte, das es für einen Fußballer geben kann, für die Nationalmannschaft bei einem WM-Endturnier zu spielen. Den werfe ich das nie vor. Es gibt aber die Masse, denen ich das vorwerfe, dieses Turnier zu konsumieren, das sind wir. Wir, die wir in der privilegierten Situation sozusagen, wir schauen das jetzt nicht an, weil wir sehen es in 4 Jahren eh wieder das gleiche Spiel. Und ganz ehrlich, das Widerlichste, haben wir ja noch gar nicht angesprochen an dieser ganzen WM, ist ja diese komplette, also diese, es ist eine Inszenierung. Ja. Und deshalb, also wir haben heute wieder, es gibt Insta-Pages mit dem, wie heißt das, Fanmarsch Deutschland, Katar, whatever, das sind in Anführungszeichen deutsche Fans, das sind einfach nur Gastarbeiterinnen, denen die deutsche Deutschlandklamotten angezogen haben, die dann da rumjubeln sollen und so tun sollen, als würden sie Deutschland anfeiern. Das ist doch das Widerlichste an der ganzen Geschichte. Da sieht man mal, wie wichtig wir Fans, die den eigentlich Sport ja erst zum wertvollsten Sport der Welt machen, wie wichtig die denn sind. Wir sind denen scheißegal. Und das ist doch das Traurigste daran, dass wir ihnen das dann auch noch durchgehen lassen. Okay, ihr könnt jetzt da Hampelmänner hinstellen und whatever oder was weiß ich. Und ihr könntet von mir aus auch Pappaufsteller hinstellen und das würde euch auch reichen. Und das ist doch das Kranke.
Du hast natürlich recht. Ich denke, weder Noah noch ich sprechen dir da irgendwas ab. Das ist auf jeden Fall korrekt. Ich denke nur, es ist auf jeden Fall unfassbar kacke, dass wir jetzt in dieser Lage sind, dass eine WM im Winter in Katar vor dem Hintergrund stattfindet, dass so viele Menschen sterben mussten, um diese Stadien zu bauen und diese ganze Infrastruktur.
Das ist einfach nicht scheiße. Nicht nur das, der offizielle Botschafter dieser WM hat die Dreistigkeit, im deutschen Fernsehen zu sagen, Homosexuelle hätten einen geistigen Schaden.
Dass die Leute sich über solche Aussagen wundern, das wundert mich.
Nee,
das hat Katar ja nie versteckt,
dass die homophob sind. Nein, ich wundere mich nur darüber, dass es wirklich Menschen gibt, die Dreistigkeit besitzen, die so dumm sind, das öffentlich auszusprechen.
Gibt es auch hier in Deutschland genug.
Ja, natürlich. Aber du musst, das ist auch wieder heuchlerisch, du musst in Deutschland auch nur an den Stammtisch gehen, die sagen dir das auch. Aber die sagen dir das nicht in der Kamera. Und das finde ich krank. Dass die sich das erlauben können, dass ein offizieller Botschafter einer Fußball-WM sowas sagen kann. Das finde ich krank.
Also ich, nur mal ganz kurz, um so ein bisschen jetzt das zu rekapitulieren, was wir gesagt haben. Ich finde, du hast gute Punkte genannt. Ich finde vor allem den Punkt richtig, dass gerade jetzt so Nationen wie Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, die ganz häufig an der WM dabei sind.
Italien würde ich verstehen, wenn sie es schauen würden.
Yeah. Also ganz kurz, die Italiener sind die einzigen, an die ich Props gebe. Die boykottieren die Katar, die WM richtig.
Konsequent wenig.
Zweimal hintereinander.
aber ich finde, der Punkt ist absolut richtig, zu sagen, klar, wir sind Nationen, die sowieso auch wieder viele WMs spielen werden und gerade wie Nationen wie der Senegal, wie Katar, ich weiß gar nicht, wie Ecuador.
Katar ist natürlich das Nächste, die werden nie wieder eine WM spielen.
Ja, also da habe ich Verständnis dafür, dass man da praktisch sagen kann, okay, die schauen das, die haben, weiß nicht, das ist einfach so was Besonderes, so ein besonderes Sportereignis. Den sehe ich absolut. Und auch diese Frage nach der Inszenierung ist, ich meine, es ist alles obvious, es ist wirklich ein Schändlich, also es ist schändlich und es ist makaber.
Für unseren Sport.
Es tut weh.
Es ist eine Schande. Es ist eine Schande und es ist, also wirklich, ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich keine Lust, es zu sehen, desto mehr ärgert ich mich, desto ärgert es mich. Und gerade noch vielleicht zu dieser Sache, warum wir das zulassen, mit, dass der das in die Kamera sagen darf. Aber man darf einfach nicht vergessen, was ist eigentlich Katar für ein Staat, um einfach mal kurz noch auf diese Ebene zu kommen, weil ich das unglaublich interessant finde. Erstens, Katar ist ein Staat, der unglaublich, also nicht nur, also der ist klein, aber die haben wahnsinnig viele Ressourcen. Ja. Das ist ja auch irgendwie vielen klar. Und ist, muss man leider so es sagen, ist im Prinzip ein blockfreier Staat, ist weder chinesisch, ist noch USA und ist für unsere Energieversorgung in den nächsten Jahren unglaublich wichtig.
Ja.
Wir haben neue Verträge geschlossen, wir wollen abhängig von Russland, unabhängig von Russland werden. Katar spielt da eine große Rolle. Deshalb ist es gerade was
da die muss man bilateralen Beziehungen... Sagen, wir sind da ja nicht hingegangen, weil wir das wollten.
Nein, aber es ist nun mal ein Fakt, dass wir jetzt da bilaterale Beziehungen aufbauen, um eben unsere Energieversorgung zu sichern, die uns allen natürlich sehr wichtig ist. Um unseren Wohlstand, ne? Wohlstand ist ja die Frage, Wohlstand zu erhalten. Und sorry, aber das ist einfach jetzt auch ein Aspekt dessen, dass wir so Partnerschaften eingehen müssen. Das ist letztlich Realität, Realitätspolitik.
Partnerschaften eingehen, ja. Sportswashing, nein.
Nein. Es ist nur einfach ein Aspekt, der darüber hinausgeht, meiner Meinung nach. Und dann ist der dritte Punkt, den man einfach auch sagen muss, Katar ist von diesen Ländern da im Nahen Osten eins der Länder, die einfach nicht ganz so krasse Bastarde sind. Sorry.
Natürlich, aber die anderen Länder kriegen ja auch keine WM.
Noch nicht.
Wir sind hier nicht jetzt da, um irgendwie Markus Lanz zu ersetzen und das große Thema, wie toll ist Katar im Vergleich zu den anderen arabischen Staaten. Wir sind hier auf der arabischen Halbinsel. Wir sind hier da, um darüber zu reden, was hat es damit zu tun mit dieser FIFA-WM in Katar. So, ja. Das ist ja unser Thema. Und klar kann man das auch der Innenminister von Katar hat ja auch gesagt, es wäre heuchlerisch von Deutschland, es wäre eine Doppelmoral von Deutschland, hier einerseits Energieverträge einzugehen, aber andererseits die WM zu kritisieren. Bro, natürlich gelten da verschiedene Standards. Das eine, da geht es um die Sicherung unserer Lebensexistenz, bei dem anderen geht es um eine Fußball-WM. Du kannst das doch nicht vergleichen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich, ganz kurz, ich will nur, um das jetzt, ich will es auch nicht vergleichen und ich finde auch tatsächlich ist heuchlerisch jetzt da mit LGBTQ-Rechten anzukommen, weil das ist Quatsch. Das ist Quatsch.
Du findest LGBTQ-Rechte Quatsch?
Nein, natürlich, aber eben, du hast es ja gesagt, das ist obvious.
Also ja, in arabischen Staaten doch, wundern die sich. Nein, nochmal die Wiederholung. Niemand wundert sich darüber, dass es dazu ist.
Das sagt im Fernsehen. Das wundert mich gar nicht.
Doch. Wieso? Doch, weil er nicht in dem Moment nicht als Katari in eine deutsche Kamera spricht, sondern als offizieller Repräsentant einer FIFA
Das ist Fußball- ihm doch juckig. Der Mann ist ist reich wie Gott, kann machen, was er will und kann im Fernsehen sagen, was ihm juckt.
Natürlich, aber es gibt einen Unterschied, ob jetzt ein Privat-Katari, wie er davor an dem Esstisch mit Jochen Breyer saß, ja, Frauen sind eine Süßigkeit, die sollen das Haus nicht verlassen. Warum sollen sie denn bitte auch das Haus verlassen?
Es ging eher darum, warum sie sich so anziehen, wie sie sich anziehen.
Das ist ein Unterschied. Auch, er hat auch gesagt, warum soll eine Frau das Haus verlassen.
Ja, aber das mit der Süßigkeit...
Ja, aber das sind so Sachen, also da muss man auch wirklich, das ist dieser klassische westliche Überheblichkeit, dann anzukommen und zu sagen, ja, eure Kultur ist scheiße und
ich war noch gar nicht fertig. Ich habe ja gesagt, es ist nicht okay, wenn er das sagt, aber das ist halt nun mal der Stand der Kultur in Katar und deshalb kann er das als Privatmensch von mir aus so sagen. Aber wenn ein offizieller FIFA-Repräsentant vor der Kamera sitzt, kann der sich so nicht äußern, wenn die FIFA seit Jahrzehnten diese scheiß Diversity-Kampagne fehlt. Dann geht das nicht.
Respekt. Wie nennt man denn LGBTQ-Washing? Gibt es dafür auch
einen Begriff? Ja, ich glaube Pinkwashing.
Genau. Ja. Die FIFA betreibt seit mehreren Jahren unerfolgreich.
Ohne Ende!
Alter.
Aber mit den Armbinden kommt ja von der DFL.
Okay, aber hast du das mal gesehen, die Armbinden? Also die offizielle Rainbow-Kapitänsbinde, man muss das aufklären. Manuel Neuer hatte bei der Europameisterschaft eine
das war UEFA.
Ja, genau, aber nur der Vergleich zur Kapitänsbinde. Er hatte eine Rainbow-Kapitänsbinde an mit den offiziellen Farben der LGBTQI-Szene.
Genau.
So. Diese Binde wollte er wieder anziehen und da hat dann die DFL und andere Fußballverbände eine Alternative vorgelegt. Die nennt sich die One Love-Binde. Das ist einfach nur eine weiße Binde mit einem kleinen Herz drauf, das in bunten Farben ist, aber nicht in den offiziellen Rainbow-Farben.
Genau, weil es dann nicht in Katar verboten wird.
Genau, wenn es so keine politische Botschaft ist.
Das war die auch.
Wieder lachhaft.
Es ist unfassbar lachhaft, dass Manuel Neuer und andere Kapitäne so ein Zeichen setzen und trotzdem hinfahren. Das finde ich
crazy. Ja, aber ich finde das tatsächlich, dieses Spielergebiet, warum fahrt ihr hin, genau, finde ich, ja, ist eben obsolet, das, weil es ist wirklich eine Entscheidung der Verbände ist. Und klar, du kannst dich als Spieler wirklich dagegen aussprechen, aber im Grunde machst du dann
und ich glücklicherweise auch, eine Karriere. Es bringt, glaube ich, auch mehr, wenn ein Leon Goretzka gegen, zum Beispiel wie damals gegen Ungarn und
Tor schießt, das war krass.
Und fordern die ungarischen Fans und ein Herz macht. Dieses Symbol bringt mehr, wie wenn er gesagt hätte, ich spiele nicht. Das bringt mehr.
Weil es geht dann unter. Das ist jetzt auch
ein also tatsächlich, das wäre tatsächlich vielleicht sinnvoll gewesen, wenn Messi und Ronaldo gesagt hätten, sie gehen nicht hin. Genau. Das wäre vielleicht wirklich.
Wir können das wieder. Wir
können genau, wir bewegen uns gerade voll auf der Metaphase. So, das wissen wir nicht, was
doch, wir finden. Ich finde es alles gut, dass wir darüber reden. Wir können nämlich auch, ich kann euch auch sagen, es bringt auch nichts, wenn irgendein Fußballverband das jetzt sagt, keine Ahnung, wenn jetzt der dänische Fußballverband sagt, nee, wir spielen dann nicht. Nein, das bringt nichts,
nur die Europäischen.
Wenn man jetzt Volkswagen gesagt hätte,
nö, genau, Leute, das machen wir nicht. Ganz kurz, Bro, ich habe gestern mit einem sehr guten Kumpel von mir gesprochen, der hat nicht Politik, so wie wir studiert, sondern eher etwas in die Richtung Finanzen und hat eine andere Art und Weise, ein paar Dinge zu betrachten, als die, wie wir sie betrachten. Und er hat mir gestern dieses Bild geschickt, was ich euch weitergeleitet habe in die Gruppe. Anstatt Katar für einen Monat zu boykottieren, warum uniten wir uns Fußballfans nicht hinter dem Gedanke, die ganzen Sponsoren, die eine WM überhaupt ermöglichen, länger zu boykottieren?
Kann ich dir ganz einfach sagen, weil das wäre ein zu großes Commitment.
Okay, das heißt, es gibt ein Limit, wo wir uns nicht mehr committen.
Es gibt Komfortzonen von Menschen und du weißt ganz genau.
Ja, aber das finde ich doch lächerlich, diese Komfortzone.
Nein, aber Digga, das ist doch jetzt wirklich auch, also sorry, da bist du jetzt irgendwie.
Wieso
ist
das ein Unterschied? Aber es gibt einen Unterschied zu sagen, okay, ich schaue diese Fußball-WM nicht, damit bewirke ich auch schon was. Und damit kann ich sagen, das
ist. Es ist vor allem einfacher. Es ist einfacher, gerade als Fan einer europäischen Spitzenmannschaft.
Also ich verlasse als europäischer Fan nicht meine Komfortzone, um irgendwie ein Zeichen zu setzen.
Nein, aber es ist viel schwieriger. Es ist doch viel schwieriger.
Was verlässt du denn?
Ich guck diese Kack-WM nicht.
Ja, aber die hast du doch schon seit 8 Jahren.
Hä?
Du hast doch ein Problem mit der WM seit 8 Jahren. Ich habe nicht das Gefühl, dass du deine Komfortzone verlässt, indem du die WM nicht guckst.
Naja, schon.
Aber du hast doch schon, ihr habt doch schon, oder
das ist mein Commitment zu sagen, okay, ich guck diese WM nicht. Aber hä, wenn ich jetzt sag, dann darf ich ja gar nichts mehr konsumieren. Wenn deiner Meinung nach, wenn du sagst, okay, man darf jetzt alle Sponsoren, die WM in Katar finanzieren, nicht mehr konsumieren. Dann musst du das ja weiterdenken.
Genau.
Dann darf ich ja, aber dann darfst du ja weltweit kein einziges Produkt mehr konsumieren.
Doch.
Außer es ist vielleicht von, keine Ahnung, VD. Avocado Store oder VD oder whatever was. Weil jeder hat doch irgendwo seinen Dreck am Stecken. Mhm. Aber du musst doch irgendwo anfangen. Du kannst doch nur sagen, okay, nur weil das absolute Maximum nicht geht, mache ich nicht mal das absolute Minimum. Das ist doch Quatsch.
Aber ich finde, du widersprichst dir gerade.
Warum? Du also, kannst es nicht begründen.
Warum? Doch, aber wir machen jetzt ein zu großes Fass auf und wir wussten, dass diese Folge ein bisschen emotionaler wird, weil ich halt eine Art und Weise habe, die Dinge zu betrachten. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die es WM jetzt aktiv boykottieren, sind Leute, du jetzt mal ausgeklammert, die kein Problem damit haben, sich ein VW-Auto zu kaufen. Die kein Problem damit haben, dass sie im Club eine Line ziehen, für die 3 Leute in Ecuador erschossen wurden. Das sind Leute, die kein Problem haben, Medien zu konsumieren. Das sind Leute, die kein Problem haben, diese Kette nicht zu durchbrechen.
Ja, natürlich, Hannes. Weil es eben einfach jetzt, das ist eine einfache Möglichkeit, wie wir zeigen können, hey, ja, natürlich gibt es viele Missstände, aber ihr habt es jetzt einfach zu weit getrieben. Also es gibt halt irgendwann ein Limit. Und wie gerade eben schon gesagt, nur weil das eine Maximum, gar nichts mehr zu konsumieren, nicht gemacht wird, heißt das doch nicht, okay, dann mache ich aber nicht mal 10%. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch kein Argument.
Nee, also es geht doch auch darum, dass wir, du hast es ja auch schon richtig erwähnt, gerade Fans von Frankreich, Deutschland, von den Teams, die halt häufiger bei der WM oder bei der EM auch spielen, das einfach einfacher umgehen können und einfacher, sage ich mal, aus dieser Komfortzone rausgehen können und sagen, nein, wir schauen nicht hin. Das sehe ich schon. Aber jetzt halt eben zu sagen, gleichzeitig musst du dann eben auf andere Sachen verzichten.
Also konsequent.
Das wäre konsequent, aber das ist einfach, also sorry, das ist dann ein bisschen auch
Utopie.
Relativ weit weg von der Realität. Ja, und eben. Du weißt ganz genau, dass es oftmals auch informationstechnisch gar nicht möglich ist, überhaupt rauszufinden, wo Dinge produziert werden, wie sie produziert werden. Das ist auch eine Sache von der Politik letztlich, das auch dann immer festzulegen. Oder auch dann mal einfach zu regulieren und zu sagen, wir brauchen da offene Karten, wie die Unternehmen eigentlich in irgendwelchen Ländern gehandelt haben. Also ich meine, das Lieferkettengesetz, was auf den Weg gebracht wurde, ist ein Weg oder ist ein Bestandteil davon.
Ja.
Aber, also sorry, also da muss ich dann schon dir recht geben, dass zu sagen Nein zu dieser WM, zu sagen Nein, wir schauen da nicht hin, Nein, das ist ein einfacher Schritt, meiner Meinung nach, gerade wenn man eben nicht Fan ist von einem Verein, von einem Team wie jetzt Senegal oder Ecuador. Und zweitens, es ist möglicherweise auch ein wirksamer Schritt. Das natürlich, weiß man nicht, aber...
Natürlich ist ja. es ein einfacher Schritt, aber es ist ein Schritt.
Also ja, es macht ist ein Schritt was. Und es ist möglich und es ist und möglicherweise
muss man jetzt doch mal anfangen. Weil es ist doch, wir sind doch jetzt auf einem Eskalationsniveau im Fußball angekommen, wo wir sagen müssen, also das kann jetzt nicht mehr, das darf so nicht weitergehen. Weil wenn es so weitergeht, dann explodiert das irgendwann. Und deshalb muss man ja irgendwo mal anfangen. Und die WM in Russland war schon schwierig, die haben viele hinterfragt. Die WM in Südafrika war extrem schwierig, die WM in Brasilien war extrem schwierig. Aber das war eben mit einer großen Schnittmenge noch zu vereinbaren, weil es in Russland, in Südafrika, es gibt in Brasilien, ist Fußball Teil der Kultur. Überall wird Fußball gespielt, überall ist es möglich, Fußball zu spielen. Überall gibt es Fußballfans. Es war für jeden uns möglich, dorthin zu reisen. Es war für jeden uns möglich, uns dort aufzuhalten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, in Katar gibt es nicht mal genug Hotels. Der offizielle Deutschland-Fanclub musste vom DFB in Dubai untergebracht werden, weil es in Katar nicht genug Hotels gab. Das ist die nächste Lachhaftigkeit. Die FIFA behauptet immer, das ist die WM der kurzen Wege. Nein, das ist es nicht. Nur weil die Stadien eng beieinander sind, heißt es doch nicht, dass es die WM der kurzen Wege ist. Die Leute kommen aus allen
Richtungen. Das ist auch wieder so eine Sache, das ist ja auch klar. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist doch nur die Frage letztlich, was wollen wir erreichen? Und wenn wir erreichen wollen, dass nie wieder so ein Ereignis passiert, dass nie wieder unser Sport, ne, der Sport der kleinen Leute, die irgendwann mal Arbeiter gegründet haben, in so eine Situation gelangt, dann ist es möglicherweise der richtige, einfache und unkomplizierte Schritt zu sagen, nein, ich schaue da nicht mehr zu, ich bin da nicht mehr Teil von.
Okay. Ja. Ja, also ich würde eigentlich die Debatte ganz gern abschließen damit zu sagen, Hans, ich verstehe, wenn du die WM schaust, ich würde niemals irgendjemandem vorwerfen zu sagen, du darfst die WM nicht schauen, aber was nicht okay ist, ist zu sagen, es macht keinen Sinn, die WM nicht zu schauen. Oder es ist doch eh egal, was ich mache oder so. Das muss in die Köpfe der breiten Masse kommen. Es bringt was, die WM nicht zu schauen. Es bringt was, das Ganze zu boykottieren. Wir haben da Macht. Das ist unser Sport. Und ich finde, wir als Fußballfans, die den Sport wirklich erst dazu machen, was er eigentlich ist, wir müssen das machen. Wenn jemand, wir das müssen, ist das Mindeste, was also wir vielleicht müssen nicht können. Erwarten, dass irgendein DFB-Funktionär oder irgendein FIFA-Funktionär da jetzt anfängt und sagt, ja gut, eigentlich war das voll scheiße, was wir da in den letzten Jahren gemacht haben. Wir ändern jetzt alles. Das wird nicht passieren. Deshalb, also jeder darf die WM schauen, wie er will. Aber jeder muss sich bewusst sein, was es für Folgen hat, was es mit dieser WM auf sich hat. Jeder muss sich bewusst sein, es gibt auch die Möglichkeit zu boykottieren und es bringt auch was zu boykottieren.
Also, hoffentlich, ja.
Ich verstehe eure Punkte. Ich würde jetzt auch noch viele weitere Fässer aufmachen, aber das macht jetzt keinen Sinn.
Ja, man kann auch ganz viele aufmachen.
Extrem viele.
Sag doch, warte.
Ich freue mich für meine ecuadorianische Nationalmannschaft, dass die es geschafft haben. Ich freue mich, dass sie das Eröffnungsspiel bestreiten. Wie schon am Anfang des Podcasts gesagt, ich werde die WM nicht aktiv verfolgen, sondern halt, wenn irgendwo, keine Ahnung, wie gesagt, so...
Ey, du wirst die ecuadorianischen Spiele schauen.
Ich habe es hinbekommen, Bus am Sonntag so zu buchen, dass ich gerade dann im Bus sitze, wenn die zweite Halbzeit angepfiffen wird, also verfolge ich das auch nicht so aktiv.
Und du wirst merken, es wird dich gar nicht so
bomben. Doch, es wird mich, also ich glaube, es wird mich unfassbar nerven, wenn ich am nächsten Tag irgendwie mitbekomme, dass da drei Seitfalltore gefallen sind. Ja.
Aber soll ich euch einfach
sagen? Dann beiße ich halt einmal auf die Zähne und dann ist aus.
WM 2018, keine sehr emotionale WM für Deutschland. Nein, weil wir kacke sind. Es gab einen Moment, wo Deutschland sehr emotional war. Toni Kroos, Freistoß Schweden. Ach, wisst ihr, wo ich war? Ich war am Konzert. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, was bei euch war.
Bei der WM 2018 ja, aber das war ist ich strange. Auch, also bei der WM 2018 war ich auch gerade, also hatte ich mein Abi gerade fertig, da hatte ich auch irgendwie andere Sachen im Kopf.
Nee, also da muss ich jetzt widersprechen, da war ich sehr emotional dabei und ich war sehr enttäuscht.
Ich war auch crazy enttäuscht. Natürlich war ich enttäuscht. Aber ganz ehrlich, Wichtiges in meinem Privatleben,
was gerade abgeht. Wenn was anderes läuft, dann läuft das anderes. Und dann muss man einfach sagen...
War bei mir nicht so.
Also, ganz kurz, das ist jetzt ein doofer Gedanke und ich finde mich auch extrem bescheuert, neben dem ich sage. Aber sag ich nicht. Doch, ich sage ihn schon. wir haben diesen Podcast gegründet und in der Einleitung von unserem Podcast steht, dass bei uns dieses Fußballdenken so richtig ins Leben gekommen ist nach der WM 2006. Mir tut es gerade mega leid, auch für die Kinder, die gerade in dem Alter sind. Ja, klar. Die sind so 7, 8, 9, weißt du, wurde es gerade vor 3-4 Jahren Fan von FC Schalke, FC Bayern, SC Freiburg. Und jetzt kommt eine WM, was eigentlich so der Höhepunkt ist von dem fußballerischen Wettbewerb auf der Welt. Es ist im Winter, es gibt keine Fanmeile, es ist einfach Kacke. Das merkt man ja, es ist richtig scheiße.
Ich meine, gerade in Deutschland, wo es einen Serienmeister namens Bayern gibt, wo wir zwei eigentlich, ja gut, zwei Turniere hatten, die katastrophal liefen, muss man sagen. Auch überhaupt nicht euphorisch gespielt wurden. Keine, also auch keine Spiele, mit denen man sich identifizieren kann. Ja, also ich als Kind, Podolski, Schweinsteiger, Lahm, das waren ja schon Gosens Identifikations... Haben wir ja
nicht mehr. Als Kind, ich bin mir sicher, als Kind könnte man sich mit einem Gosens identifizieren.
Und Sandro Wagner wurde nicht nominiert.
Ja, wie auch immer. Es ist auch einfach... gut, in Deutschland halt einfach sieht man das ja auch mittlerweile, dass einfach viel weniger Nachwuchs auch teilweise gibt.
Also wie gesagt, für viele Kinder, die in dem Alter jetzt sind, wo wir damals 2006 waren, ist es unfassbar schade. Es tut mir crazy leid. Obwohl, es tut mir gar nicht so leid. Ich schaue mir jetzt gerade wieder das Spiel an. Wir kicken so kacke. Also,
wir sind in der 38. Minute, es steht 0-0 zwischen Oman und Deutschland. Man muss sagen, Deutschland hat jetzt nicht
wirklich eine Torschance. Und Oman hat einen Spieler mit Rückennummer 10. Der spielt richtig krass, also ich gucke danach, wie heißt
der. Das können wir doch jetzt gerade aufgreifen als Überleitung zum Sportlichen. Wir haben noch 10 Minuten auf die Uhr. Was sind eure Gedanken zum Sportlichen?
Für mich ist extrem wichtig, dass England die WM nicht gewinnt. Ach, wird nicht der Fall. Sonst hören die nie auf, darüber zu quatschen. Für mich ist es wichtig, dass Frankreich die WM nicht gewinnt, weil ich das Mbappé nicht gönne, zwei WM-Titel zu haben. Ich würde mich freuen, wenn... eine Nation den Titel gewinnt, die noch nie den Titel geholt hat. Es gibt bis jetzt noch 8 Weltmeister, wenn jemand Neues es holt. Uruguay könnte vielleicht eine Überraschung sein.
Aber die waren schon Weltmeister.
Die waren schon mal Meister, stimmt.
Der erste Weltmeister.
Und ja, also die waren schon zweimal Weltmeister. Mich würde es stören, wenn Messi oder Ronaldo die WM gewinnen, denn dann wäre diese GOAT-Debatte endgültig beendet, zugunsten von einem oder dem anderen.
Ja, dann wollt ihr zugunsten Messis. Also bei Ronaldo ist die Wahrscheinlichkeit dann doch verschwindend gering.
Ich denke, dass Ronaldo auch gar nicht viel spielen wird.
Jetzt, also meine Einschätzung zur deutschen Mannschaft, wir fliegen wahrscheinlich im Viertelfinale raus.
Ja, also ich kann mich den Punkten eigentlich allen anschließen. Zum Deutschland, ich finde, der Kader ist auch extrem gut. Ich finde auch, die meisten Spieler sind richtig ausgesucht von dem, was man hatte.
Individuelle Spieler sind sehr gute.
Ja, es wird halt die Frage sein, ob es da so ein Teamspirit gibt, wie auch so Sachen, also sowas, wie ist das Hotel?
Genau.
Wie ist die Anlage? So kriegt man da, also so haben die so ein, also ich sehe ich schon eigentlich, ich glaube auch, es ist eigentlich gar nicht mal so dumm, dass Hummels nicht mitgenommen wurde, weil der hätte vielleicht auf der Bank gesessen, hat dann irgendwie auch gestänkert oder solche Sachen. Ich glaube, es sind jetzt viele Spieler da, die sich committen zum Team. Aber wie gesagt, es wird auf die Truppe ankommen, letztlich, wie es dann am Ende ist, wie die Lage ist
vor Ort. Ich bin da auch bei dir. Ich hätte nur Gegenthese zu Hummels. Ich hätte ihn eigentlich mitgenommen. Ich glaube, der wäre ganz gut gewesen für die Mannschaft und wäre ein Leader gewesen. Ich erinnere mich nur an Per Mertesacker, wie er während der WM zu 14 draußen stand und die Wasserflaschen gegeben hat und gepusht.
Ja.
Das kann sehr wichtig sein, auch so ein Spieler. Ich glaube, Mats Hummels wäre von der Personality auch so, dass der dann eher so ein Teamplayer gewesen wäre. Ich bin auch bei dir ein extrem guter Individualspieler. Ich glaube aber auch extrem viele Diven. Also zum
ersten Mal. Doch, es ist das erste Mal, dass Deutschland so von Diven gefüllt ist. Normalerweise kennst du das nicht von der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, aber jetzt sehr überlegen, im Vorfeld von der WM 2018 war Özil Erdogan-Skandal. Also,
ja, aber Özil fand ich nie eine Diva in dem Sinne, dass ich schon das Gefühl hatte, dass sich eigentlich jemand ins Zeug gelegt hat. Genau,
Der hat sich ja nie für Deutschland
Sané hat seit 3 Jahren keinen Bock am Fußball.
Ja, also Sané hat 80% der Spiele keinen Bock.
Ja. Und jetzt auch nicht.
Ich weiß auch nicht, an gegen Romane, die auch hat auch noch nicht die Reife da.
Denkt ihr, es könnte sowas sein, diese WM, wie damals zwischen 2006 und 2010, dass die alte Garde der neuen Garde so den Stab übergibt?
Du meinst dann für die nächste WM?
Genau, so ich meine, 2006 waren ja noch viele Spieler dabei, wie Oli Kahn, Jens Nowotny, Oliver Neville, für die ist dann die letzte Robert WM. Robert Huth, für die ist die letzte, obwohl nee, Robert Huth war da noch Bernd Schneider. Ja, Bernd Schneider, für die das letzte Turnier war und jetzt hast du halt hier, du hast einen Neuer, du hast einen Müller.
Aber wenn es so läuft, dann wärst du ja eigentlich sehr glücklich, weil dann, also das könnte natürlich auch sein, dass Deutschland jetzt sehr überraschend sehr gut abschneidet bei der WM, aber wie Noah dann schon gesagt hat, dann braucht es eben einfach... Es braucht den Teamspirit. Ich habe auch nicht so den Spieler gesehen, der das irgendwie verkörpert.
Nee, außer Goretzka niemand tatsächlich.
Müller könnte vielleicht noch so
ich habe das Gefühl, das muss ein Außer-Bayern-Spieler sein. Es muss ein Spieler sein, der nicht bei Bayern spielt, der das macht. Und das dann bleibt eben nicht... Gündogan ist nicht der Typ.
Nee, gar nicht. Das ist der nicht. Wir jetzt gleich ein Tor.
Gündogan ist nicht der Typ. Rüdiger, ich weiß nicht, dafür hat er noch nicht das Standing in der Nationalmannschaft.
Nee. Günther.
Ansonsten einfach nicht. Zu viele Junge. Ich weiß nicht... Für mich kann das irgendwie kein Bayern-Spieler. Ist klar, von der Persönlichkeit an sich, eigentlich Müller, Neuer, Goretzka, Kimmich.
Ja.
Aber irgendwie vom Gefühl her, das darf kein Bayern-Spieler
sein. Ich denke Kimmich auf keinen Fall, weil obwohl ich Bayern-Fan bin, muss ich einsehen, dass Kimmich einer der unbeliebtesten Spieler ist in der Bundesliga.
Ja, der ist auch unsympathisch.
Weil er manchmal auch extrem unsympathisch ist, dem Gegner gegenüber auch.
Er ist auch ein Diva.
Ja, es wird schwierig. Also du hast, das stimmt schon, du hast irgendwie keinen Schweini, du hast keinen Lahm, hinter dem man so stehen könnte.
Aber ich glaube, es ist genau der gleiche Fehler, den Dortmund mit Klopp immer macht. Man hofft immer, dass solche Spielertypen nochmal kommen. Die kommen nicht nochmal. Das sind schon auch Ausnahmespieler gewesen. Ich glaube, wir müssen uns mit dem zufrieden, was ist. Und ich glaube, ich sag's ganz ehrlich, ich finde, Goretzka hat schon das Standing.
Hat das Potenzial.
Das Potenzial, um so ein Spieler zu werden. Ich glaube auch ehrlich, ich sag's ganz ehrlich, so ein Spieler wie Matthias Ginter ist ein super, also jetzt ohne mit Freiburg Bias, aber der ist halt, das ist sein dritte WM, der setzt sich auf die Bank, wenn er muss, aber ist trotzdem noch immer committed. Der könnte
Ginter, auch so eine Rolle Ginter, ist, ist Ginter so ein kommunikativer, so ein lauter. So hat man
ihn noch weder. Aber muss es immer so ein lauter Spieler sein? Ich glaube, es geht auch viel um Präsenz. Und Lahm war auch kein lauter Spieler. Lahm hat auch einfach nur gut
gespielt. Aber Lahm hat sich ergänzt mit Schweini.
Genau,
das war so Lahm.
Ja, aber wie gesagt, es ist eine außergewöhnliche Generation gewesen. Die wird nicht nochmal so kommen. Und wenn dann 20
Jahre. Es kann ja sein, dass wir, wie gesagt, jetzt in dieser WM nicht so gut spielen, nicht so gut abschneiden. Aber dann diese halt junge Generation von Spielern in den nächsten 2 Jahren in der EM eine gute Rolle spielt und in 4 Jahren in den USA, Mexiko, Kanada. Eine WM, auf die wir uns freuen, weil es die erste WM ist, bei der irgendwie viele Sachen einigermaßen normal
sind. Bei der keine Staaten im Spiel sind, die 15.000 Menschen leben.
Genau, so, also ja. Ich denke, die Zeit läuft langsam ab.
Aber vielleicht noch ein Gedanke. Ich glaube, es ist einfach, wir können da jetzt spekulieren, wie wir wollen. Das Team ist nicht schlecht auf dem Papier.
Genau.
Ist, glaube ich, auch super richtig wichtig, wie das erste Spiel läuft. Ne? Also wenn das auch wieder so wie gegen Mexiko damals 18 wird, ne? Wo du dann 1-0
verlierst. Wer ist denn der erste Gegner von Deutschland?
Japan,
oder?
Weißt du, dann kommt da vielleicht...
Yoshida als Captain.
Ja. Dann gewinnen sie 4-0, dann hast du so ein gutes Gefühl. Ich glaube, dann startest du auch ganz anders ins Turnier rein.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich frage mich schon seit einem halben Jahr, wenn die ersten 2 Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehr erfolgreich sind, ob dann das Land von so einer kleinen WM-Euphorie gepackt wird oder ob das komplett ausbleibt.
Ach so, du meinst jetzt Deutschland?
In dem Fall.
Jetzt so Deutschland gewinnt 2 Spiele, weiß die
meisten. Ja, Simon schaut.
Nee, oder die Leute, die sagen so, fuck, ich wollte es eigentlich nicht schauen. Aber komm, die deutsche Nationalelf-Spiele schaue ich mir doch an. Ich
weiß, ganz ehrlich, das liegt dann an der Medienberichterstattung. Das liegt dann daran, ob jetzt in den Nachrichten und überall nur noch kommt, Deutschland spielt unglaublich. Es ist ein überzeugender Fußball. Es reißt einen an sich und whatever. Wenn das so kommuniziert wird, ja. Wenn allerdings weiterhin, wie ich es mir bisher lobe von ZDF und ARD, hauptsächlich extrem kritisch kommuniziert wird und extrem kritische Berichterstattung stattfindet, dann überwiegt das, glaube ich. Und ich glaube auch mit diesem ganzen Wintergedöns und alles.
Ich glaube, es ist unfassbar schwierig, jetzt hier das WM-Feeling in Deutschland aufzubauen.
Es gibt de facto kein WM-Feeling.
Nee, man sieht auch niemanden mit irgendwo Deutschland-Flaggen am Auto.
Das ist jetzt ein Jammern auf extrem hohem Niveau, aber ich finde es auch für mich schade, weil alle WM-Deutschland-Fan-Meilen kenne ich nur von Bildern und von Videos damals, als ich in Peru und Ecuador gelebt habe. Ich war 2014 Gott sei Dank hier. Als Deutschland gegen Argentinien im Endspiel gespielt hat, da war ich beim Endspiel dabei im Stadtgarten und ich hätte es mir eigentlich gewünscht, sowas wiederzuerleben, aber das gibt's natürlich nicht.
Dann erleben wir es halt in 2 Jahren und gehen hier ins Stadion.
Genau, also an der Stelle nochmal danke an alle FIFA-Funktionäre, ihr habt einfach Kacke gemacht, es tut weh, die WM nicht moralfrei schauen zu können.
Ja.
Es ist einfach scheiße.
Also wir haben viele Punkte jetzt gar nicht angesprochen, ich denke, wir haben sehr viel angesprochen, wir haben auch viele Punkte gar nicht angesprochen, wie zum Beispiel die Kuriosität, dass die WM-Vergabe eine Doppel-WM-Vergabe war mit Russland. Das war auch eine Ausnahmesituation. Dann haben wir gar nicht darüber gesprochen, welchen politischen Einfluss diese WM in Katar eigentlich überhaupt hatte. Also ich denke da nur an das Treffen zwischen dem heutigen Emir zusammen mit Platini und Sarkozy eben, wo ganz heftige Staatsdeals dann auch mit Katar einfach abgeschlossen würden, also auch einfach auf höchster politischer Ebene.
Ja. Ich wollte doch ganz kurz das haben wir auch nicht angesprochen, aber ich hatte kurz überlegt, ob wir diesen Katar Investment Fund anreden sollen, der die letzten 10 Jahre klug genutzt hat und sich an vielen Stellen nicht nur sportlich, sondern auch politisch und wirtschaftlich in Europa und in den USA eingekauft hat.
Also wir haben viele Themen gar nicht angesprochen, aber ich denke, wir haben darüber gesprochen, ihr wolltet sie, ihr habt sie bekommen, die Katar-Special-Folge.
Ja.
Ich denke, sportlich werden wir das in den ein oder anderen Folgen in den nächsten Wochen vielleicht doch noch auch mal ab und zu anschneiden, allerdings nicht zu tief. Und ansonsten dürft ihr euch auf die nächste planmäßige Folge, wissen wir noch gar nicht wann.
Schauen wir mal.
Ihr werdet es verkraften.
Wir werden auf jeden Fall auf Instagram ein Alternativprogramm posten.
Wir sind da.
Genau. Also das finde ich gar nicht schlecht, dass wir uns zum Raclette treffen bei den deutschen Spielen.
Ja, können wir zum Beispiel machen. Ja. Wir können auch einmal
lass bowlen gehen. Lass bowlen gehen. Wir gehen mit der Arbeit bowlen.
Oder wir gehen zu, aber wäre geil, auch wenn Eishockey ist nebenher.
Aber ja, eben, wir gehen zu irgendeinem Live-Event. Genau. Also danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Fakten liefern. Wir konnten euch ein paar Sichtweisen liefern. Jetzt wisst ihr, wo wir stehen, wie wir denken.
Meine letzte Bitte ist nur, auch an alle, die nicht schauen werden, also wie gesagt, wir werden von uns wird niemand aktiv schauen, Walle protestiert komplett, ich gucke, wie gesagt, in Spielen vorbeigehen und Ecuador supporte ich. Denkt ab und zu mal an die ecuadorianische Nationalmannschaft, wir haben keine große Fußballhistorie, wäre ganz geil, wenn wir ins Achtelfinale kommen, ja.
Das soll es für heute gewesen sein.
Ich kann mich auch nur noch verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke und ciao.